Was zeichnet eigentlich ein wettbewerbsfähiges Unternehmen aus? Oder anders gefragt, wodurch wird die Wettbewerbsfähigkeit in Organisationen denn gemeinhin gestört und wie kann man sie fördern? Das sind einige der Fragen, die wir in der heutigen Podcast-Episode besprechen. Und wenn ich sage wir, dann sind das unter anderem mein lieber Kollege Didi Hayenger und ich, Alina Meyer-Dirks. Wir beide arbeiten bei Kurswechsel. Wir sind eine kleine Organisationsberatung. Das heißt, unser Job ist es, die Probleme in Organisationen zu verstehen und gemeinsam mit den Mitgliedern in der Organisation besprechbar zu machen und vor allem eben auch zu bearbeiten. Und diese Einblicke, die wir in unseren Kundenprojekten bekommen, die werden wir euch auch in dieser Podcast-Episode zur Verfügung stellen. Und weil das ganze Thema Wettbewerbsfähigkeit einfach zu groß und zu wichtig ist, als dass man das in einer schlanken und schmalen Episode abrocken könnte, haben wir uns dazu entschieden, eine ganze Reihe zu diesem Thema zu machen. Den Auftakt macht die heutige Episode mit dem Namen Verloren im Erfolg. Und dann werden weitere Folgen. Nicht nur interne Gespräche zwischen uns Kurswechslern, wo ihr viele Einblicke aus unserer Beratungspraxis bekommen werdet, sondern eben auch Podcast-Episoden, in denen wir gezielt Gäste einladen, von denen wir glauben, dass sie euch spannende Einblicke geben können. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Hören der Episode und hoffe auf einen guten Erkenntnisgewinn. Und vor allem, wenn ihr in den Austausch mit uns gehen möchtet, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt oder auf LinkedIn mit uns in den Austausch geht. Die E-Mail-Adresse wäre podcast@kurswechsel.de. Bis dahin, tschüss.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, es geht los. Moin Didi.
Hallo Alina, moin.
Wir sitzen hier wieder in unserem virtuellen Aufnahmestudio, hätte ich fast gesagt. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen her, dass wir beiden eine Podcast-Episode zusammen aufgenommen haben. Deswegen habe ich mich besonders gefreut, dass wir heute in der Episode zusammen sprechen. Mit dem Titel Verloren im Erfolg. Es soll um Wettbewerbsfähigkeit gehen. Und das hat auch einen kleinen Hintergrund, weil wir gesagt haben, Mensch, bei uns kommen gerade so viele Kundenanfragen rein, also Unternehmen, die irgendwie sagen, wir haben da so ein Gefühl, vielleicht ist unser Unternehmen nicht mehr ganz so zukunftsfähig aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir möchten genau dieses Thema Zukunftsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit in einer Art Podcast-Reihe aus ganz unterschiedlichen Perspektiven genauer beleuchten. Und wir machen heute die Auftakt-Episode. Und wie immer interessiert mich natürlich, was ist denn das überhaupt, Wettbewerbsfähigkeit? Was verstehen wir darunter?
Die Frage geht in meine Richtung nämlich an, ne?
Ja, das wäre schon nett, wenn du sie beantwortest.
Ist das so allgemein formuliert? Uns interessiert das, was das bedeutet. Genau, was heißt Wettbewerbsfähigkeit? Also wenn man das so ganz offiziell klären würde, den Begriff, würde man wahrscheinlich sagen, Wettbewerbsfähigkeit ist die Fähigkeit eines Unternehmens, sich im Wettbewerb gegen andere Marktteilnehmer, also ich bin ja nicht alleine auf dem Feld unterwegs, auf dem ich unterwegs bin, also ich muss mich im Wettbewerb gegen andere Marktteilnehmer, andere Marktbegleiter behaupten und im Zuge dessen natürlich auch ein entsprechend hohes Niveau an Umsätzen generieren, dass ich überlebensfähig bin. So würde ich das formulieren, wenn man nach so einer offiziellen Bezeichnung sucht oder so, salopp formuliert, einfach immer ein bisschen besser sein als die anderen.
Ja? Ein bisschen schneller sein, ein bisschen besser sein und irgendwie auf veränderte Anforderungen eben reagieren können. Ja, genau. Kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ich habe das ja eben so eingeleitet, dass ich gesagt habe, wir haben aktuell relativ viele Anfragen von Unternehmen, die wir in der Beratung unterstützen sollen, können, dürfen, die da Zweifel haben und sich fragen, ist das bei uns im Unternehmen noch so? Sind wir noch so wettbewerbsfähig? Und das, was mir an der Stelle auffällt, ist, dass es häufig extrem erfolgreiche Organisationen sind oder Unternehmen, die in der Vergangenheit halt sehr erfolgreich waren. Wie guckst du da drauf? Hast du noch andere Beobachtungen dazu gemacht? Also wie ist deine Sicht dazu?
Genau, also das, also Leute, die vielleicht, also mit Leute meine ich Unternehmen, Kunden, mit denen wir umgehen, die vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Schiss haben oder Schiss bekommen, weil sie sehen, dass sich draußen so viel dreht, dass, keine Ahnung, neue Technologien entstehen, neue Trends entwickeln sich und sie fragen sich, oh, irgendwie ist das hier noch nicht so richtig angekommen bei uns im Unternehmen und trotzdem sind wir noch so erfolgreich, müssten wir da nicht mal irgendwie was tun, um unsere Wettbewerbsfähigkeit nach vorne raus zu sichern. Das sind dann ja häufig, weiß ich nicht, wenn man den einen der beliebtesten Supertrends KI oder so mal nimmt, dann ja teilweise auch so Anfragen, auch bei uns in der Unternehmensgruppe, die ja durchaus mit digitalen Themen umgeht, so saloppe Fragestellungen wie, ey, wir wollen jetzt auch mal was mit KI machen, weil das machen ja alle und scheinbar muss man das tun, damit man irgendwie wettbewerbsfähig bleibt, ohne zu wissen, was das tatsächlich bedeutet. Also ne, die Lösung schon quasi reingekippt oder das Mittel, würde unser Kollege Frank Düsterweg sagen, schon mal definiert, bevor der Zweck überhaupt klar ist. Also klar, der Zweck, Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, aber du musst ja wissen, was willst du denn damit erreichen, konkret mit so einer Technologie, um bei dem Beispiel zu bleiben. Also das wäre so ein Beispiel aus einer Richtung, die so in die Kerbe schlägt.
Ja, also schnell die Thematik zu haben, die Lösung schon mitzuliefern, aber das Problem noch gar nicht so richtig verstanden zu haben. Und jetzt heißt die Episode ja verloren im Erfolg, weil die Beobachtung auch ist, gerade Unternehmen, die in der Vergangenheit eben sehr erfolgreich sich am Markt etablieren konnten, fangen gerade an zu straucheln. Und das finde ich spannend, weil man diesen Unternehmen ja unterstellen könnte, in der Vergangenheit haben sie sich ja auch an den Markt und die Veränderungen irgendwie angepasst. Warum ist es denn jetzt so, dass sie mit dieser Anpassungsfähigkeit Probleme bekommen? Und ich bin über ein Zitat von Reinhard Sprenger gestolpert, der mal gesagt hat, Mensch, irgendwie der Ursprung allen Scheiterns ist der Erfolg. Und das fand ich ganz spannend, weil wir ja gerne mit dem Denkwerkzeug, so sagen wir das ja immer in unseren Ausbildungsformaten, der Tellerwanne hantieren und das vielleicht einen Aufschluss darüber gibt, warum gerade Unternehmen, die es schon seit ein paar Jahren gibt, gerade ins Straucheln kommen, weil die ganz anders geprägt sind. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, dass wir ganz ursprünglich mal aus der Manufakturzeit kommen, so vor 1900, wo wir sehr viel individualisiert auch produziert haben, kleines Handwerk und so, da war das eigentlich normal, dass man nichts auf Halde produziert hat. Und da war es normal, dass man sich an die Kundenbedürfnisse angepasst hat. Und dann irgendwie mit Einführung der Dampfmaschine oder auch der beginnenden Globalisierung war das eigentlich gar nicht mehr vonnöten. Man hat einfach produziert, es ging nur noch um Effizienz und irgendwie ist man die Ware schon losgeworden. Und in dieser Zeit sind viele Organisationen entstanden. Es begann der Taylorismus. Und in dieser Zeit stecken aus meiner Sicht noch ganz viele Organisationen fest. Also wir haben immer noch teilweise das Thema, dass sehr streng hierarchisch von oben nach unten runter organisiert wird, dass noch versucht wird, eine langfristige Planung an den Tag zu legen. Das Thema ist nur, dass der Markt gar nicht mehr so stillhält. Also dieser Veränderungsdruck aus der Umwelt, der ist viel höher als noch irgendwie vor 80 Jahren. Oder wie ein Kollege von uns mal sagte, wenn man irgendwie eine App auf einer Schreibmaschine programmieren will, ist das auch schwierig. Und eigentlich ist das gerade aber der Zustand in vielen Organisationen. Also die Hardware passt mit den Anforderungen irgendwie gar nicht mehr zusammen. Und es braucht jetzt nicht mehr nur Effizienz, sondern auch ganz viel Anpassungsfähigkeit, ganz viel Kreativität.
So. Was würdest du denn sagen, wie oder welche Voraussetzungen bringt, wenn wir an dem Thema dranbleiben, Unternehmen sind im Taylorismus stecken geblieben, welche Voraussetzungen bringt denn so ein Unternehmen, was eben dort stecken geblieben ist, nicht mit, um schnell anpassungsfähig zu sein? Also was sind das konkret für Dinge, die da eine Rolle spielen?
Ja, ich glaube, dass das Learning der letzten Jahre für diese Organisation war, beispielsweise mit Best Practices zu agieren. Mhm. Also es kommt ein Problem und ich kann das standardisieren, ich kann Effizienzen heben, ich kann das steuern, ich kann das kontrollieren. Und jetzt stellen wir auf einmal fest, das funktioniert nicht mehr so richtig gut. Also wenn man das wie sich wie so ein Schieberegler überlegt, auf der einen Seite die Standardisierung und auf der anderen Seite die Flexibilisierung, dann sind diese Organisationen auf dem Schieberegler meistens sehr, sehr doll in der Standardisierung. Und jetzt geht es ja gar nicht darum zu sagen, ja gut, dann machen wir laissez-faire und alle Strukturen weg im übertriebenen Sinne, sondern es geht darum zu gucken, wo bräuchten wir eigentlich mehr Flexibilität. Das Problem ist aber, dass das ja gar nicht gelernt ist. Also es gibt diesen Mechanismus in den Organisationen, wenn ich das jetzt ein bisschen übertreibe, der da lautet, wenn wir ein Problem bekommen, dann wird es einen Prozess geben, der das löst. So, was anderes wird da häufig gar nicht gedacht. Und ein Prozess, das ist ja eigentlich relativ easy, hatte noch niemals eine Idee. So, also ist auch schwierig, da mit neuen Anforderungen umzugehen. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht sonst mal ein konkretes anonymisiertes Kundenbeispiel irgendwie mit reinbringen können, um das vielleicht noch ein bisschen greifbarer zu machen. Hast du da gerade was?
Ein konkretes Kundenbeispiel oder ein relativ banales Beispiel, wo der Kunde selbst halt irgendwie festgestellt hat, dass er versucht hat, auf einen Trend aufzuspringen in der Lebensmittelbranche. Dubai-Schokolade war ja irgendwie ein Riesenthema, nebulös, aber mit Wucht irgendwie gestartet. Jeder hat irgendwie darüber geredet, in jeder Presse war es irgendwie ein Thema. Und das Unternehmen hat sich natürlich auch überlegt, oh, da müssen wir unbedingt reagieren und unbedingt auch ein Produkt auf den Markt bringen, was irgendwie nicht konkret eine Dubai-Schokolade ist, aber diesen Effekt, den die Dubai-Schokolade mitbringt, wollten sie in ihr Produkt integrieren und dann auch schnell auf den Markt bringen. Und ich meine, mich zu erinnern, ich weiß nicht, ob es diese Woche war, vor ein paar Tagen auf jeden Fall, habe ich einen großen Artikel in der Zeitung gelesen, der Trend der Dubai-Schokolade ist vorbei, war die Überschrift. Und ich bin der Meinung, Ende Juli wollen sie dieses Produkt nun endlich auf den Markt bringen und haben irgendwie, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr oder wie lange dieser Trend dann existierte, versucht, das halt mit Hochdruck rauszuhauen. Das hat halt einfach nicht funktioniert. Das ist ein relativ plakatives Beispiel dafür, für ein Unternehmen, ein größeres Unternehmen, was halt einfach nicht schnell reagieren kann auf solche Trends. Und die haben das in der Vergangenheit auch nicht gemacht. Also, ne, war es dann irgendwie saisonales Geschäft oder so in dieser Branche, wo du dann zu bestimmten Anlässen entsprechend der Jahreszeit deine Produkte launchst und die vielleicht immer ein bisschen anders aussehen oder so. Aber wirklich die Fähigkeit zu haben, mal schnell ein anderes Produkt, was einem Trend folgt und ja auch ein Kundenbedürfnis befriedigen soll, was gerade im Extrem verfügbar ist auf dem Markt, rauszubringen, hat einfach nicht funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel für stecken geblieben im Erfolg und im Taylorismus an der Stelle.
Ja, das ist halt irgendwie dann so tückisch, ne, weil das habe ich eben unterschlagen, diese Prinzipien aus dem Taylorismus, ne, oben wird gedacht, unten wird gemacht, das Steuern und Planen, das hat ja zu einem Mega-Erfolg geführt. Ne? Deswegen haben wir ja auch irgendwie sehr lange super Wirtschaftswachstum auch gehabt. Jetzt hat sich aber halt der Markt verändert. Und da würde ich gerne nochmal konkreter rein. Also wenn du diesen Kunden im Hinterkopf hast, konntest du denn konkret beobachten, an was für Dingen es dann mit der Anpassungsfähigkeit gescheitert ist? Also waren das zu lange Entscheidungswege? War das irgendwie eine unklare Strategie? Also wie würdest du das greifbar machen?
Also an der Strategie hat es nicht gelegen. Also es war ja die Entscheidung da, dass sie da was machen wollten. Aber so wie ich es verstanden habe, waren das ganz klar die Strukturen. Also Strukturen, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, dann auch nicht nur in Deutschland, sondern Abhängigkeit international sozusagen, wo Teile dann verortet waren, die man braucht, um um so ein Produkt dann herzustellen. Und das hat halt einfach nicht funktioniert, weil die eigentlich klassisch, wie der Taylorismus dann auch beschrieben ist, in einem gewissen Takt da Produkte durchschieben, wo ein neues einfach nicht mal eben so dazwischen kommt. Also der Aufwand sozusagen, diese ganzen Produktionsketten, die da sind und im wahrsten Sinne des Wortes wie eine geölte Maschine funktionieren, auf eine andere Art und Weise zu verwenden oder dort daneben stehend neues Produkt zu produzieren, das hat halt einfach aufgrund der Strukturen und den anderen Dingen, die ich gerade genannt habe, einfach nicht funktioniert. Das hat, genau, das deswegen, also, es hat ja funktioniert, aber es hat halt einfach unglaublich lange gedauert und kommt viel zu spät. Ne?
Ja, und das ist dann ja auch eben so diese Rückkopplung zu verlorenem Erfolg, weil genau die Mechanismen, und das ist, finde ich, das Perfide dabei, genau die Mechanismen, die in der Vergangenheit so viel Erfolg produziert haben, führen jetzt dazu, dass Organisationen scheitern.
Genau.
Und da steckt dann ja auch diese Frage drin, wie kriegt man das dann eigentlich jetzt hin als Unternehmen, wenn man da irgendwie so einen Verdachtsmoment hat, dass man denkt so, irgendwie sind wir immer ein bisschen langsam, irgendwie laufen wir immer so ein bisschen Trend hinterher und shit, der Konkurrent nervt mich, weil, oder der Marktbegleiter nervt mich, weil er hat irgendwie immer schneller die bessere Idee. Wie kriege ich dann Impulse von außen rein? Weil ich habe gerade einen Kunden im Hinterkopf, da werden so Impulse von außen fast eher als eine Störung wahrgenommen. Mhm. Also es kommt ein neuer Input rein, beispielsweise, man könnte auch in den Markt gehen und dann wird das ganz schnell abgewiegelt und gesagt, nein, wir haben doch seit Jahren dies und das Geschäft und das läuft doch gut und so weiter. Also wie würdest du da drauf gucken?
Ja, das ist, also du brauchst ja auf jeden Fall jemanden im Unternehmen oder mehrere Menschen im Idealfall im Unternehmen, die das verstanden haben, dass es notwendig ist, sich zu entwickeln, ne? Und das müssen ja Leute sein mit entsprechender Machtposition im Unternehmen, um das auch tatsächlich anstoßen zu können und da mal einen Schritt vorwärts zu gehen. Also ein anderer Kunde aktuell, der ziemlich genau weiß, dass er sich verändern muss, beziehungsweise dass da was auf ihn zukommt, gibt die Demografie vor, dass da in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich erhebliche Dinge ändern werden im Klientel. Also die arbeiten mit Menschen zusammen, arbeiten am Menschen und da ist ganz klar, da wird sich was verändern, da müssen sie sich darauf vorbereiten. Und du musst ja aufmerksam sein erstmal und du musst das wahrnehmen, du musst es für dich als erstrebenswert erstmal ansehen, dahin zu arbeiten und dann musst du die Maschine ja anschmeißen und daran arbeiten. Und das ist so meine Beobachtung, ist ja unheimlich aufwendig und schwierig, wenn du das nie geübt hast. Also wenn du die letzten, der Kunde, um bei dem Beispiel zu bleiben, hat die letzten 25 Jahre nicht den Bedarf gehabt, und auch wenn du heute wahrscheinlich die Mitarbeitenden fragen würdest, sehen die den Bedarf gar nicht, wenn sie sich nicht aktiv damit beschäftigen, was da auf sie zukommt, weil sie total erfolgreich sind. Also die müssen ganz viel ablehnen und das siehst du auf den ersten Blick nicht. So, wenn du jetzt aber das erkannt hast und möchtest anfangen, tatsächlich daran zu arbeiten, und du hast es eben nicht geübt und gelernt, ist das knatscht es unheimlich. Das ist richtig spürbar, wie aufwendig und anstrengend das ist, an solchen neuen Themen zu arbeiten, weil du es gewohnt bist, eigentlich deinen Apparat über 20, 25, 30 Jahre zu verwalten, auf Effizienz zu trimmen und zuzusehen, dass das, was du gerade machst, einfach immer gut und immer besser läuft. So, das ist ein super Störfaktor, so wie du es gerade genannt hast.
Ja, und auch Tatort für viele Konflikte, hätte ich gesagt, ne? Also ja. Du sagtest das gerade, dieser Klassiker, die Linie muss irgendwie funktionieren und dann muss es aber auch Raum geben, um da Zukunftsthemen zu bearbeiten. Dann ist es ja auch, finde ich, immer eine Mega-Leistung, als Unternehmen überhaupt wachsam zu sein. Weil häufig geht man ja auch in so eine, ich sag jetzt mal, Alltagshypnose. Man hat seine Routinen, das läuft so durch und man ist sich dem gar nicht gewahr, ob man nicht vielleicht auch so ein bisschen betriebsblind dann ist. Ich meine, das hat ja auch ganz viel Funktionalität. Wenn ich mich jetzt jeden Tag fragen würde bei Kurswechsel, ach hey, machen wir das so richtig, wie wir es machen? Wir würden ja niemals zu Potte kommen. Denn das ist irgendwie so, die Dosis macht das Gift. wo natürlich auch Organisationsberatung eine ganz, ganz wichtige Rolle bekommt, finde ich. Oder auch beispielsweise der Austausch mit anderen Unternehmen, wie die das machen. Also einfach Input von außen zu generieren, ne? Vielleicht auch Netzwerke zu nutzen, weil ansonsten kriegst du ja keinen neuen Input rein. Also das ist halt wirklich die Frage. Als Berater komme ich ja in die Organisation und habe eigentlich, wenn ich meinen Job ernst nehme, ja den, ich sag mal, das Ziel, das Unternehmen auch hinreichend zu verunsichern, dass die sich relevante Fragen stellen und nicht einfach sagen, ja, der Berater bestätigt uns, es geht immer so weiter. Sondern wenn ich wirklich Ziel für eine Beratung machen will, dann muss ich die so triggern, dass ich sage, da guckst du mal hin. Und das müssen die für den Moment natürlich dann auch aushalten. Ja. Ich glaube, das ist manchmal so diese Schwierigkeit.
Gleichzeitig gibt es aber auch viele Gespräche, wenn man so neu in Kontakt kommt mit anderen Unternehmen und man versucht zu irritieren und mal Beispiele reinzubringen oder so, dass es immer wegargumentiert wird mit dem im Hintergrund liegenden aktuellen Erfolg. So, also das wird dann negiert mit ja, ist schon richtig, ja, kann sein, aber so. Und das ist dann auch so wie so ein Schutzpanzer, so ein Immunsystem, was irgendwie anspringt, zu sagen, wieso, es läuft doch alles, lass mich in Ruhe mit dem Kram. Ich versuche das zu schützen, was jetzt gerade da ist. Und ja, weiß ich nicht, das finde ich, ist natürlich schade. Also wenn man gar diese Impulse gar nicht zulässt und gar nicht ins Nachdenken kommt und mal überlegt, was denn die Trends oder was auch immer dann der Trigger sein mag für die jeweilige Branche, für einen Einfluss hat auf mein aktuelles Geschäft.
Ja, also dieses, wir reden ja bei den Kommunikationsprinzipien immer auch viel von der sogenannten Wachsamkeit. Und meine Beobachtung ist, dass sich in vielen Organisationen diese Wachsamkeit gar nicht erlaubt wird. Also da ist man betriebsblind, da wird das dann irgendwie so gehandhabt, dass man seine Routine einfach durchrödelt und kleinere Probleme schnell so weggewischt werden. Ja, das war mal eine Ausnahme. Und so. Aber es wird gar keinen Raum gegeben, um Feedback in der Organisation zu solchen Themen zu generieren. Das ist ja halt häufig das Spannende, dass Mitarbeitende, die am Kunden so nah dran sind, ja auch irgendwie ein Ohr haben und das mitbekommen, Mensch, da ist vielleicht, der Kunde hat das und das Thema und das ist jetzt schon das dritte Mal irgendwie passiert, na, bei unterschiedlichen Kunden, vielleicht müssen wir mal in eine andere Richtung überlegen. Und da greift dann manchmal etwas, das finde ich hochgradig spannend, dass die Auseinandersetzung mit etwas Neuem im Unternehmen manchmal wie eine Kränkung für das Alte empfunden wird. Und das ist dann, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Also dann hat man es nochmal mit einer anderen Ebene zu tun. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, ob man das ja, nachvollziehen kann.
Ich fühle das total, was du sagst, ja.
Aber das zu moderieren und aufzugreifen, das ist auch im Beratungsprozess, wenn ich da sehr selbstkritisch auch mal, zumindest mit meiner Beratungsrolle bin, manchmal, glaube ich, hätte das besser laufen können im Sinne von mehr wertschätzen, was hat das Unternehmen bisher schon erreicht, weil man muss ja auch mal sagen, die sind ja alle noch am Markt, wenn sie uns anrufen und das ist ja auch eine Leistung. Also irgendwie ja. Anpassungsfähig sind sie ja. Die Frage ist, können wir da noch weiteres Potenzial heben, können wir noch Dinge verändern? Und ich glaube, das ist was, was wichtig ist, zu gucken, was ist bisher gut gelaufen und mit welchen Mustern, also wiederholt getroffenen Entscheidungen, haben wir denn bisher gut agiert und wo könnten zukünftig aber auch Fallstricke lauern? Und das in der Beratung aufzugreifen, finde ich ganz wichtig.
Ja, das ist eine sehr kluge Fragestellung. Also das haben wir uns ja eigentlich auch hinter die Ohren geschrieben, ne? Also das, was da ist, wertzuschätzen und eher zu gucken, welche Mechanismen existieren da, um die weiterhin zu nutzen, nur vielleicht mit einem anderen Input, mit einem anderen Inhalt dann eben ja zu wachsen und andere Dinge zu tun. Mhm. Das ist richtig. Und dieses Gekränktsein, das passiert ja auch auf verschiedenen Ebenen, ne? Und ich weiß nicht, wie häufig dir das schon mal untergekommen ist. Das hängt ja ganz häufig auch an sehr mächtigen Menschen in mächtigen Positionen im Unternehmen, die eine lange Historie haben und da ja tatsächlich wirklich auch Gutes geschaffen haben, und man tänzelt aber irgendwie um diese Leute herum, oder Leute in dem Unternehmen tänzeln um diese Leute herum, und dann fällt ganz häufig der Satz, der schoss mir gerade so in den Sinn, ja, wie lange macht der denn noch?
Also, wie lange muss der denn noch?
Ja. Ja, genau, wie lange muss der denn noch? Ja, oh, der hat nur noch 4 Jahre bis zur Rente oder so. Ja. Und dann sagt man, lass uns in 4 Jahren nochmal treffen oder so, weil die einfach sagen, es hat keinen Zweck. Oder was heißt, es hat keinen Zweck? Also es ist natürlich anstrengend, dann so jemanden nochmal dazu zu bewegen, in seiner Position neue Dinge zu gehen, aber das wird dann lieber ausgesessen, in der Hoffnung, dass die nächsten 4 Jahre noch durchhaltbar sind und man dann irgendwie neue Wege gehen kann. Finde ich auch einen spannenden Move irgendwie. Mhm.
Ja, wir werden ja in der Reihe zum Thema Wettbewerbsfähigkeit unterschiedliche Phänomene beleuchten. Eins, was mir gerade auch in den Sinn kommt, ist dieses, dass wir häufig so, ich sag mal, geheime Innovationsinseln in der Organisation haben, ne? Von denen vielleicht das noch gar nicht so bekannt ist, dass es die gibt, aber da sind immer so diese 3, 4 Kollegen, wenn da ein Thema reinkommt, die sind eigentlich sofort im Bilde, die entwickeln auch gute Lösungen, aber diese Vernetzung mit der Unternehmensführung, also was wird oben entschieden, auch im strategischen Rahmen, und der unteren Ebene von was braucht der Kunde wirklich, diese Vernetzung, die gelingt häufig nicht. Und da bin ich gespannt auf unsere Podcast-Gäste, weil zwei, wir sagen jetzt noch nicht, wer das ist, um hier den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten, aber ich weiß von den beiden, die wir auf dem Schirm haben, dass sie dieses Phänomen in der Organisation oder in ihren Organisationen ja auch beobachtet haben und das eben auch zur Sprache kommen wird.
Das ist korrekt.
Dann lass uns doch mal gucken. Wir sind so ziemlich, finde ich, am Ende der Episode angekommen. Wenn ich jetzt als Hörerin nur auf die Episode draufgucke, dann könnte ich mir die Frage stellen, ja, jetzt habe ich gehört, was ist Wettbewerbsfähigkeit für die Kurswechsler, was sind Effekte in den Unternehmen, vielleicht habe ich mich auch wiedererkannt, aber was wäre so ein erster Hinweis, mit dem ich aus dieser Podcast-Episode rausgehen könnte? Der mir was bringt in meinem Unternehmen.
Ja, also ich finde das, was wir oder worüber wir viel gesprochen haben, ist das Thema Wachsamkeit, ne? Also wachsam sein, den Markt beobachten, Trends im Fokus zu haben und zu überlegen, was machen diese Dinge, also sich verändernde Kundenbedürfnisse, die ja auch eine Ursache haben. Also so ein Bedürfnis entsteht ja nicht einfach nur, weil jemand denkt, ich habe jetzt ein neues Bedürfnis, auch das hat ja Ursachen sozusagen. Also das darf man auch begreifen, was dahinter steckt, und eben die Trends im Fokus haben und zu überlegen, welchen Einfluss können diese Dinge auf mein Geschäft und mein Geschäftsmodell haben, und die aber auch aktiv in Bearbeitung nehmen. Also und nicht nur beobachten und hoffen, dass nichts passiert, und auch nicht nur oberflächlich irgendwie sich mal einen Impulsvortrag reinzuholen auf einer Betriebsversammlung zu dem Thema, sondern sich ernsthaft damit zu beschäftigen und Experimente zu fahren, wie man Dinge anders machen kann. So, das so im zum Thema Wachsamkeit sozusagen, und die anderen Themen, die wir besprochen haben, so Richtung Struktur etc., ist natürlich ein großes Brett. Also wenn ich feststelle, dass ich Strukturen in meinem Unternehmen entwickelt haben, die es gar nicht zulassen, wachsam zu sein, aber auch das, was nach dem Wachsein sein kommt, eben auch Dinge schnell umzusetzen, dann ist das natürlich ein größeres Brett. Aber auch das kann man ja besprechbar machen, wenn man den Eindruck hat, dass das so ist. Beispiele sammeln und schauen, dass man sich auch dazu Impulse von außen reinholt.
Ja, ich würde da gerne anknüpfen, auch zu dem Prinzip der Wachsamkeit, weil das ja im Endeffekt, das steht sich so gegenüber, die Betriebsblindheit und die Wachsamkeit. Die beiden führen eigentlich so einen Kampf oder einen Konflikt. Und dann ist ja die Frage, was können eigentlich so Warnsignale sein, wo ich dann mal hingucken kann, um aus dieser Alltagshypnose irgendwie auch zu erwachen. Das ist so aus meiner Beobachtung der letzten Kundenunternehmen, darf man mal sehr skeptisch und kritisch werden, wenn man sich zu einig ist. in gewissen Runden. Also wenn häufig dieses Gefühl ist von einer sagt was und alle nicken's ab und dann ist das Meeting beendet und dann kommt man in einer Raucherecke zusammen und dann wird's wieder anders thematisiert und gesagt, ach Mensch, ja, nee, eigentlich müssen wir das anders machen und so, ne? Also das sind so Sachen, da darf man wirklich ein Auge drauf haben, weil es für mich als Beraterin immer ein Signal davon ist, für wir sind in einer bestimmten Gruppenkonstellation noch nicht in der Lage, kritische Themen gemeinsam zu verhandeln, beziehungsweise es müssen ja vielleicht noch nicht mal kritische Themen sein, sondern wir können da noch gar nicht über eine Unterschiedlichkeit sprechen, die aber wahrscheinlich für unser Unternehmen ganz relevant wäre. Also ganz blöd. Der eine Kunde will, ich sag mal, sehr nachhaltigkeitsorientiert eine Strategie aufsetzen und es gibt aber große Bedenken aus einem Teil der Geschäftsleitung dazu. Das sagt aber keiner, weil das nicht en vogue ist, das zu kritisieren. Mhm. Ja, zu sagen, so ja, Nachhaltigkeit können wir jetzt vielleicht noch nicht machen. Jetzt mal so ganz plakatives Beispiel. Mhm. Und das ist dann schade, weil aus diesem Konflikt ja was Besseres erwachsen könnte. Da hängt aber natürlich auch dran, wie gut kann die Runde in diese Diskussion gehen, wie ist auch die psychologische Sicherheit. Also da kommen wir an ganz viele Themen ran, die wir bestimmt im Verlauf unserer Reihe nochmal aufgreifen werden.
Wollte ich sagen, da ist ordentlich Stoff und wir haben ja geplant, Zeit. Wir haben Zeit und wir haben die nächsten oder in Summe 6 Episoden, glaube ich, geplant zu dem Thema unter der Überschrift Wettbewerbsfähigkeit.
Yes. Mich hat's auf jeden Fall gefreut. Ich glaube, wir machen Deckel drauf, oder?
Ja, machen wir Deckel drauf jetzt.
Machen wir einen Deckel drauf. Wir hören uns bestimmt nochmal im Verlauf dieser Reihe. Vielen Dank, Didi, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke, Alina.
Und dann schauen wir mal. Bis dahin.
Super. Tschüss.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.